Der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen landete mit der Großproduktion Das Boot 1980 einen Riesenerfolg. Nicht in Deutschland, da wurde der Film zunächst kaum beachtet, aber in Hollywood feierte man ihn. Seitdem dreht Petersen von seiner Wahlheimat Los Angeles aus unverhohlen propagandistische, aber unverschämt spannende Actionfilme, wie zum Beispiel Air Force One. Harrison Ford bekämpft als US-Präsident James Bond gleich Terroristen im Nahkampf. Die Verneigung vorm kassenträchtigen Blockbuster zieht sich durch Petersens Werk. Jedoch, seine Action- und Katastrophenfilme sind nicht so dumm, wie man gerne glauben würde. Das gilt auch für Troja, Petersens äußerst freie Adaption der Ilias aus dem Jahr 2004. Mit Brad Pitt in der Rolle des furchtlosen Achill, Peter O'Toole als weisem König Priamos, Diane Kruger, Orlando Bloom als Helena und Paris, ein Staraufgebot. 185 Millionen Dollar hat der Film gekostet und war in den USA keineswegs erfolgreich. Nach 9/11, urteilt Petersen, habe Amerika eine Aversion gegen Bilder des Krieges entwickelt. Man kann sich daran stören oder sich darauf einlassen, dass Troja nicht den griechischen Mythen folgt, sondern der Faszination des Kinos für den Mythos. Natürlich ist Petersen kein Pasolini. Die Musik ist so bombastisch wie austauschbar. Doch die unberührt wirkenden Landschaften, in denen sich der legendäre Kampf von 70.000 Griechen gegen eine Minderzahl von Trojanern abspielt, zeugen von Petersens Gespür für das Archaische. Und das, obwohl 69.000 Kämpfer am Computer generiert wurden. Ist es diese Melange aus versunkenen Welten und der popkulturellen Wiederauferstehung von Homer in Hollywood, die Troja, der verkitschten Liebesgeschichte von Paris und Helena zum Trotz, zu einem interessanten Film macht?
Die Helden der Ilias sind Gefäße. Sie tragen den Zorn der Götter mit sich oder auch die Liebe der Götter. Sie sind, wenn man so will, Medien. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat das in seinem Buch Zorn und Zeit wunderbar ausgeführt. Er sagt, dieser Zorn sei in unserer Zeit eigentlich nicht mehr denkbar, nicht mehr verstehbar, schon gar nicht aus Sicht der Psychoanalyse. Es sei ein vorhistorischer Zorn. Man geht immer davon aus, die Ilias bezöge sich auf den Raub der schönen Helena durch Paris, den sie liebt, und der Krieg, der dann ausbricht, weil Menelaos, schon bei Homer übrigens ein Wüstling und Ehebrecher, die schöne Helena für sich zurückfordert. Aber in Wirklichkeit geht der ganzen Sache ein anderer Frauenraub voraus. Achill, der Held, der für Agamemnon, den König Agamemnon, so viele reiche Provinzen gewonnen hat, Schlachten, ungeheure Reichtümer, wird von Agamemnon mit der schönwangigen Briseis belohnt. Eine Sklavin zugegebenermaßen, aus Sicht Agamemnons vormals eine Hohepriesterin, aber Achill liebt sie. Und was tut Agamemnon, der Unersättliche? Nachdem sein Held daran genascht hat, denkt er sich, was für den Helden gut ist, sei für ihn nur umso besser und fordert die schönwangige Briseis zurück. Eine Untat, denn damit beschneidet er die Ehre des Achill. Und darum geht es in der Ilias. Es geht um Ehre, es geht um Zorn, es geht darum, dass ein Unrecht geschehen ist durch einen König, der selbst nicht kämpft, der für sich kämpfen lässt, aber glaubt, alle Macht und Liebe an sich reißen zu können. Aus unserer Sicht erscheint uns das heute befremdlich. Wir könnten vielleicht sogar sagen, die Gesänge des Homer handelten sich um Kriegsverherrlichung, seien pure Gewaltverherrlichung. Schon dem Übersetzer Wolfgang Schadewald, der 1974 eine deutsche Übersetzung vorlegte, erschien die Direktheit der Sprache, die Gegenständlichkeit, aber auch die Natürlichkeit, mit der Homer die verschiedensten Todesarten schilderte, als naiv. Aber Goethe fand dafür einen anderen Ausdruck. Er sagte, Homers Ansätze seien von einem außerordentlichen Lakonismus geprägt. Was stimmt denn nun? Peter Sloterdijk gibt uns eine Antwort in Zorn und Zeit, wenn er sagt, befremdlich, naiv, das trifft es nicht, wir dürfen es nicht mit den Worten unserer Zeit, unseres psychologisch geschulten Denkens übersetzen. Wir müssen uns daran halten, Zitat Peter Sloterdijk, die Wahrheit ist, Homer bewegt sich in einer von einem glücklichen Bellizismus ohne Grenzen erfüllten Welt. Wie düster die Horizonte dieses Universums aus Kämpfen und Toden auch sein mögen, der Grundton der Darstellung ist bestimmt durch den Stolz, Zeuge solcher Schauspiele und Schicksale sein zu dürfen. Ihre leuchtende Sichtbarkeit versöhnt mit der Härte der Tatsachen. Das ist es, was Nietzsche mit dem Kunstwort apollinisch bezeichnet hatte. Kein moderner Mensch kann sich in eine Zeit zurückversetzen, in der die Begriffe Krieg und Glück eine sinnvolle Konstellation bilden. Was aber haben wir heute davon? Warum suchen wir Filme, die sich an diese Mythen erinnern, die sie wieder aufnehmen? Und wie hat Peterson diesen Mythos umgesetzt? Zunächst einmal ein gravierender Unterschied. Er hat die Götter aufs Altenteil geschickt. Während die Götter in der Ilias auf jede erdenkliche Art und Weise eingreifen, ihre Lieblinge bevorzugen, gar mit Waffen ausstatten, die im Olymp gefertigt worden sind, sind sie in Petersens Troja nur noch eine Reminiszenz. Sie sind nur noch Bestandteil einer zynischen Wahrnehmung des Krieges und der Welt, die längst aus den Fugen geraten ist. Briseis, die Geliebte von Achill, glaubt, sie müsse die Götter verehren, immerhin ist sie Hohepriesterin. Aber Achill stellt sie zur Rede. Was können die Götter noch für uns tun, fragt er sie. Tun wir nicht in Wirklichkeit etwas für die Götter? Sie beneiden uns, denn ihre Ewigkeit ist langweilig und die Wiederholung ein Fluch. Unser Schicksal aber, sagt er, erneuere sich von Tag zu Tag, von jetzt auf gleich könne alles vorbei sein, das sei um so viel aufregender.
Is there no one else?
Im Film entfesselt sich der Zorn des Achilles am Schluss so monumental, dass er deinen Gegner Hektor, wie es auch in der Ilias schon beschrieben ist, um die Mauern der Burg Troja schleift und den Leichnam schändet, ihn gar nicht mehr herausgeben will. Aber selbst Achill kann besänftigt werden von Hektors Vater, dem König Priamos, der zu ihm kommt und um die Leiche des Hektors bittet. Er sei ein so viel besserer König als Agamemnon, wird Achilles dem Priamos zugestehen und damit andeuten, dass er sehr wohl versteht, dass er als Krieger und Held auch ausgebeutet wird. Das ist einer der großen Unterschiede in der Verfilmung. Hier sind die Helden doch deutlich selbstreflektierter. Sie sind kritisch gegenüber dem Krieg. Sie sehen, dass es Folgen hat, jemanden zu erschlagen. Und sie wissen, dass sie für die Gesänge, die über sie geschaffen werden, bezahlen müssen. Nicht nur mit dem eigenen Leben, sondern auch mit der Erinnerung an den Tod der anderen, derer, die sie geliebt haben, wie Patroklos, aber auch derer, die sie geachtet haben, wie Hektor, dem mutigen Feind. Peterson zeigt, dass das Sterben eine durchaus individuelle, elende und ziemlich anstrengende Tatsache ist. Peter Sloterdijk sagt in Zorn und Zeit, in der Ilias habe nicht so sehr der Mensch Leidenschaften gehabt, sondern die Leidenschaften den Menschen. Bei Peterson ist das deutlich anders. Das Spiel der Macht wird deutlich betont bei Peterson. Es ist ganz klar, es geht nicht darum, die schöne Helena zurückzubringen, es sei denn, um sie zu töten. Es geht darum, das reiche Troja an sich zu reißen mit all seinen Schätzen, es zu plündern, die Menschen zu töten. Es ist reine Machtpolitik. Hier hat der Film wirklich brechtianische Anklänge, wenn immer wieder betont wird, dass es nur darum geht, sich ein Land unter den Nagel zu reißen und die Ehe in Wirklichkeit überhaupt keine Bewandtnis hat. Von Anfang an sieht man, dass Menelaos ein Ehebrecher ist und die einzigen romantisch Liebenden im Film sind Paris und die schöne Helena, die übrigens auch die einzigen sind, die noch an die Götter glauben, wenn sie sagen, wo auch immer wir uns verstecken werden, die Götter werden uns verfluchen. Die Götter reichen also gerade noch einmal aus für romantische Ängste und ansonsten regiert das krude Geld. Was ist noch anders? Es gibt eine wirklich intelligente Art und Weise, mit dem Schicksal des Patroklos umzugehen. Patroklos, wenn man so will, der Lehrbub des Achill, zumindest bei Peterson, in der Ilias von Homer eigentlich eher der Geliebte. Dieser homosexuelle Aspekt fällt hier weg. Dafür wird eher betont, dass Patroklos noch zu klein ist, zu jung ist für den Krieg. Aber er möchte unbedingt Krieg spielen. Und er stiehlt sich das Rüstzeug des Achill und ist somit nicht mehr als Patroklos erkennbar, als er von Hektor getötet wird. Diese Verwischung der individuellen Züge durch den tödlichen Zufall betont noch einmal, dass Pettersen nicht die Götter verantwortlich macht. Die Menschen sind es selbst, die Masken tragen, die ihre eigene Identität unkenntlich machen, die sich dem Zufall ausliefern. Und dieser dumme Zufall kostet Patroklos, den Hektor für Achill nimmt, das Leben. Und bald darauf kostet er Hektor das Leben, denn Achill fordert Hektors Leben für Patroklos ein. Warum begnügen wir uns im Kino nicht mit Familiengeschichten? Warum brauchen wir sie, diese Helden, die heute ja Superhelden sind, aber letztlich doch aus den mythologischen Gestalten oder eben den Helden der Ilias hervorgegangen sind? Warum wollen wir immer wieder sehen, wie jemand sich einer Bedrohung entgegenstellt? Nicht selten genug eine Bedrohung, die gleich den Staat, das Vaterland meint und selbstverständlich auch eine sehr gute Projektionsfläche für Feindbilder bietet. Einerseits katapultiert uns Homer in Hollywood, zurück in Zeiten, in denen Helden noch Helden sein durften. Schließlich waren sie von den Göttern gelenkt, mussten sich nicht für sich selbst verantworten und waren bei Weitem noch nicht so gebrochen wie die Racheengel, mit denen wir es heute zu tun haben. Ich glaube, Homer in Hollywood, auch wenn die Götter letztlich nur noch ferne Erinnerungen sind und ein wenig zynisch herbeizitiert werden, so erinnern sie doch daran, dass es etwas gab, das den Menschen über sich selbst hinausgehoben hat. Eine Fähigkeit, mehr zu sein als nur der Einzelne, der an seine Versicherungen, seine Karriere, seinen Sonderbonus, sein Auto, seine Yacht und seine Frau denkt. Jemand, der Taten vollbringt, die nach tausenden von Jahren noch besungen werden. Danach sehnen wir uns, denn unsere Helden sind so viel kurzlebiger, austauschbarer.